Hallo und herzlich willkommen zur August-Folge von Jüdische Geschichte kompakt, in der wir uns weiteren Aspekten zum Oberthema der 13. Staffel zu Die Stadt genauer zuwenden werden. Mein Name ist Björn Siegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ hier in Hamburg, und ich freue mich natürlich, Sie im Namen des gesamten Jüdische Geschichte Kompakt-Teams am IGDJ und natürlich auch am MMZ in Potsdam begrüßen zu können. In der Auftaktfolge der Staffel berichtete Yaniv Feller von der University of Florida über sein Projekt Jew in a Box, welches einen vergleichenden, internationalen wie auch interdisziplinären Blick auf Museen, ihre Präsentationen und Narrative freigibt und damit den Fragen nachgeht, welche Rolle Museen in der Stadt bei der Vermittlung von jüdischer Geschichte, Kultur, Religion, Identität und mehr im urbanen Raum spielen können. Um das Einschreiben bzw. sich selbst einschreiben in die jeweilige Stadtgeschichte geht es auch heute in der zweiten Folge, die als Schwerpunkt eine Stadt in den Fokus rückt, nämlich Berlin. Hierzu freuen wir uns, dass wir Professor Joachim Schlör gewinnen konnten, der lange Zeit Professor for Jewish-Non-Jewish Relations war an der University of Southampton. Promoviert hat er an der Universität Tübingen, habilitiert an der Universität Potsdam und nach weiteren Positionen ging er dann nach Großbritannien, eben an die University of Southampton. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Jewish Culture and History, zusammen mit Johanna Rolfshoven, Co-Editor von Mobile Cultural Studies und auch Herausgeber der Buchreihe Jewish Cultural History in Modern Times beim Neophilis Verlag. Sein neuestes Forschungsprojekt nimmt die Brückenallee 33 in Berlin in den Blick und untersucht die unterschiedlichen Zeitschichten und ihre Geschichten, zum Beispiel die des Generalfeldmarschalls von Moltke, der Freudenheim-Familie oder des Künstlers und frühen Zionisten Hermann Struck. Wie in diesem Projekt spielen in Joachim Schlörs Forschungen neben den Ideen des Spatial Turns, das heißt die besondere Rolle von Orten und Räumen, auch immer wieder Ego-Dokumente, also Briefe, Tagebücher, Fotoalben und mehr eine große Rolle, die aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive untersucht werden und dadurch neue Erkenntnisse preisgeben. Neben Berlin als Ort hat Joachim Schlör sich auch mit anderen speziellen Räumen befasst, wie zum Beispiel mit dem Schiff bzw. dem maritimen Raum, aber auch mit Formen von Mobilität und Migrationen, Fragen nach Exil und sprachlicher Zugehörigkeit und auch der Rolle und Materialität von Dingen. Seine Publikationen sind vielfältig, wie Sie sich vorstellen können, so dass ich hier nur einige nennen kann. 2003 veröffentlichte er das Buch Endlich im gelobten Land, deutsche Juden unterwegs in eine neue Heimat, das vor allem die Migration und das Ankommen in Tel Aviv bzw. im britischen Mandatsgebiet Palästina, später Israel, in den Blick nahm. 2005 veröffentlichte er das Buch Das Ich der Stadt, Debatten über Judentum und Urbanität, das zur Urbanität und Metropolenbeziehung im Judentum Neues präsentierten. 2020 veröffentlichte Joachim Schlör Escaping Nazi Germany, Once Women Immigrations from Heilbronn to England, über Baroness Julia Neubergers Mutter, Liesel Rosenthal, die 1937 nach Großbritannien floh, was sich mit Zwangsmigrationsbewegung intensiv befasst, was er unter anderem auch in seinem Buch 2024 zur jüdischen Migration und Mobilität kulturwissenschaftliche Perspektiven weiter vertiefte. Neben Tel Aviv, Odessa und anderen Städten nimmt Joachim Schlör immer wieder Berlin in den Fokus und auch das heutige Gespräch wird sich dank der Publikation aus dem Jahr 2021 Im Herzen immer ein Berliner, jüdische Immigranten im Dialog mit ihrer Heimatstadt, dieser besonderen Stadt Berlin, eben zuwenden. Damit eröffnen wir weitere Aspekte zum Oberthema Die Stadt und gehen Fragen nach der Zentralität von Stadtnarrativen, den Einschreibungsmechanismen wie auch der Bedeutung von Nostalgie und Erinnerungspolitik nach. Wir wünschen Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende Staffelfolge. Ich freue mich heute ganz besonders, dass zur zweiten Folge unserer 13. Staffel zu Die Stadt ein Experte dabei ist, nämlich der viel zur Stadt und jüdischen Stadtgeschichte, dem Ich der Stadt gearbeitet hat, nämlich Joachim Schlör. Und dass sozusagen wir zusammen uns diesem Thema der Stadt und auch einer besonderen Stadt, nämlich Berlin, annähern dürfen. Erst einmal herzlich willkommen, Joachim, bei uns hier bei Jüdische Geschichte Kompakt. Schön, dass du mit dabei bist und uns einführst in eine Stadt, die dir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt.
Ja, allerdings. Also Dankeschön, freue mich sehr und bin gespannt auf unser Gespräch.
Heute ist ja was Besonderes, denn wir reden nicht nur über Berlin, sondern sind auch noch in Berlin, was es ganz besonders macht. Um vielleicht in das Thema erst einmal einzutauchen, was ist oder was macht besonders für dich diese Stadt Berlin in der jüdischen Geschichte und Kultur? Was sind hier vielleicht besondere Aspekte, die du schon bearbeitet hast oder auch die jetzt in deinem neuesten Buch uns entgegenscheinen? Was ist da das Besondere für Berlin in der jüdischen Geschichte und Kultur für dich?
Also besonders wichtig festzuhalten ist, dass Berlin im Sinne der jüdischen Geschichte eine junge Stadt ist. Es hat nicht diese mittelalterliche Geschichte, das heißt auch nicht diese mittelalterliche Belastung vielleicht, die die Städte im Rheinland haben, die Schummstädte, Speyer, Worms und Mainz, Köln, Regensburg an der Donau. Diese Geschichte ewiger Verfolgung und Ausweisung und Wiederansiedlung, die gibt es im Detail im Mittelalter, aber Berlin ist unbedeutend im Mittelalter im Vergleich. Und die jüdische Geschichte Berlins beginnt wirklich in der Neuzeit, wenn 1671, 72, 30 jüdische Familien, vertrieben aus Wien, vom großen Kurfürsten nach Berlin eingeladen werden, um Steuern zu bezahlen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt voranzutreiben. Es ist ihnen nicht erlaubt, eine Synagoge zu bauen am Anfang. Es sind relativ wohlhabende Familien, die haben dann Privatsynagogen. Das ist also ein langsamer Beginn, aber er läuft parallel zu dem langsamen Beginn, dem Berlin wichtig wird für Brandenburg, für Preußen und schließlich dann natürlich als Hauptstadt für Deutschland 1870. Und das ist genau der Zeitraum, in dem auch diese jüdische Gemeinde sich formiert. Das heißt, sowohl Juden wie auch Hugenotten beispielsweise sehen in Berlin nicht diese Belastung, die sie anderswo erleben, sondern eine Stadt im Aufbruch. Und da sie selbst im Aufbruch sind, können sie sich eintakten in diese Stadt, können sich identifizieren mit dieser Stadt. Da sind viele Schritte dafür notwendig. 1743 kommt Moses Mendelssohn aus Dessau nach Berlin zu seinem Lehrer. Er versucht, diese Balance aufrechtzuerhalten zwischen dem gesetzestreuen jüdischen Leben, aber der Öffnung seiner Gemeinde zur allgemeinen Gesellschaft hin. Die Gedanken der Aufklärung, die Mendelssohn für die Juden anwendet und versucht umzusetzen, bedeuten ja nicht, das Judentum aufzugeben für ihn, sondern das Judentum einzubinden in diesen Prozess der Geschichte, dann formiert sich das sogenannte Reformjudentum als Gegenbewegung, die Orthodoxie, irgendwann im 19. Jahrhundert der Zionismus, und das findet alles in Berlin statt. Deshalb ist Berlin, auch weil es von hier ausstrahlt nach Osteuropa, im jüdischen Kontext so wichtig, historisch. Der Kulturwissenschaftler guckt vor allem auf diese Verbindung zwischen dem Individuum und der Gemeinde und der Stadt. Und da hat der Berliner Statistiker Hermann Schwabe 1870 was sehr Schönes gesagt. Für ihn gehöre das Judentum zu den Bestandteilen der Stadt, die im besten Sinne das Ich der Stadt darstellen. Das heißt, die der Stadt ein Gesicht geben, die sich mit ihr identifizieren. Berlin modernisiert sich und die Juden modernisieren sich mit ihr. Das ist zumindest die Geschichte von der einen Seite beleuchtet, durchaus eine Erfolgsgeschichte, eine Geschichte der Emanzipation, der rechtlichen Gleichstellung, der zunehmenden Integration. Das Gegenstück dazu ist natürlich, Berlin wird auch die Hauptstadt des Antisemitismus. Berlin wird wiederum der Schauplatz, an dem dieser Konflikt der Moderne ausgetragen wird, in dem die Gegner der Modernisierung, die Bewahrer des alten deutschen, preußischen, was immer es sei, die Juden versuchen auszuschließen aus dieser Stadt. Es gelingt lange nicht. Berlin wehrt sich vielleicht mehr und länger als andere Städte gegen Antisemitismus und völkisches Denken, aber am Ende ist es nach der wunderbaren, wilden Zeit der goldenen 20er, in der diese Identifikation der Juden mit Berlin wirklich ihren Höhepunkt erreicht, ist es auch in Berlin zu Ende. Natürlich nicht. Deshalb ist es kein rosiges Bild und kein eindeutiges Bild, aber es gibt diesen positiven Aspekt des sich hineinschreibens, hineinwirkens von individuellen Juden und Jüdinnen und dieser jüdischen Gemeinschaft in die Gesamtgeschichte, in das Gesamtbild der Stadt, wie es vielleicht nur noch später mal in New York der Fall war.
Und genau dieses sich einschreiben wollen oder auch teilhaben wollen einer Stadtgeschichte, das steht ja letztendlich auch im Zentrum deines Buches Im Herzen immer ein Berliner. Natürlich mit sehr viel mehr Brüchen gekennzeichnet, im Gegensatz zu genau dem Narrativ, was du uns gerade präsentiert und vorgestellt hast. Da ja sozusagen viele derer, die sich jetzt neu oder wieder oder einschreiben wollen, damit auseinandersetzen wollen, auf genau diese Geschichte natürlich zurückgreifen teilweise. Andererseits natürlich auch einen gewissen Bruch haben und damit umgehen müssen und wollen und auch einen Auftrag, glaube ich, versenden in die Stadt, die so viel für sie bedeutet hat. Vielleicht magst du uns über diese besondere Zeitschicht, die du in deinem Buch Im Herzen immer ein Berliner dir angeschaut hast, nochmal genauer sagen, weil das ist ja schon ein anderes Zeitfenster, was jetzt so darauf sich setzt, auf dieses Narrativ, was du am Anfang uns erzählt hast.
Ja, es sind verschiedene zeitliche Ebenen, die sich alle mit, um dieses eine Thema drehen, das Peter Gay, geboren als Peter Fröhlich, in Berlin als The Berlin Jewish Spirit, einen berlinisch-jüdischen Geist benannt und auch gleich angezweifelt hat. Gab es das wirklich? Galt der für alle? Natürlich waren nicht alle Berliner Juden Journalisten, die den ganzen Tag im romanischen Café saßen und Romane schrieben und abends expressionistische Bilder malten. Es waren auch Arbeiter und Arbeitslose und repräsentierten die gesamte Gesellschaft. Trotzdem gab es in vielen Schichten und dokumentiert in Literatur und Kunst und in Autobiografien und Erinnerungen dieses spezielle und besondere Verhältnis zu Berlin. Das ist mir wieder begegnet, als ich einen Bestand von Briefen angeschaut habe, die liegen im Zentrum Judaicum, also Stiftung Neue Synagoge, Zentrum Judaicum, und sind im Grunde das Ergebnis eines Verwaltungsakts. Es ging darum, ein Gedenkbuch für die ermordeten Juden Berlins zu publizieren, und zwar genau 1991, kurz nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, hat sich Berlin sinnvollerweise seiner schwierigen Geschichte besonnen, hat nicht nur gefeiert, sondern gesagt, gut, es wäre die Zeit jetzt, die Namen und Todesdaten der Deportierten festzuhalten und so eine Art, wie das Mahnmal am Brandenburger Tor, ein Gedenkbuch zu erarbeiten, Namen und Daten von Deportation und Todesdaten in den Lagern der Opfer des Holocaust festzuhalten. Und dafür ging man ins Archiv und hat Deportationslisten und Reichsbahnakten und alles sinnvollerweise natürlich untersucht und sich angeschaut. Man hat sich aber auch an ehemalige Berliner gewandt, deren Familien in den 30er Jahren aus Berlin ausgewandert sind, überall hin auf die ganze Welt, Australien, Südafrika, Südamerika, USA, Palästina. Die Adressen hatte man, weil seit 1969 dieses Besuchsprogramm ehemaliger Berliner, also das sogenannte Emigrantenprogramm, gab, wie in vielen anderen Städten, in Hamburg, in Frankfurt, Lina Niku hat darüber gearbeitet. Da hatte man so eine Kartei, es gibt auch diese Zeitschrift Aktuell, durch die man Verbindung hält. Dann hat man diese Leute mit Aufrufen im Aufbau und im Mitteilungsblatt in Tel Aviv und in Buenos Aires, das Seminario Israelita, um Informationen gebeten und war komplett überwältigt von der Reaktion, weil zu Hunderten und zu Tausenden die Leute reagiert haben. Aber nicht nur mit Informationen, sondern mit dem schlichten Satz, wir haben auch eine Geschichte zu erzählen. Warum fragt uns keiner die Geschichte unseres Leidens, unserer erzwungenen Auswanderung, des Heimatverlustes, des Verlustes von Eigentum und Vermögen und nicht nur Kunstbesitz, von Arbeit und Zugehörigkeit natürlich. Eben dieses Gefühls, zu Berlin zu gehören, danach fragt uns keiner. Und jetzt schickt ihr plötzlich aus dem Nichts heraus so einen Brief und denkt, es ist genug, wenn ich euch die Info gebe. Nein, es ist halt nicht genug. Wir wollen jetzt auch sprechen. Und dann hat die Arbeitsgruppe ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis sie irgendwie in Bewegung kam und anfing, die Briefe zu beantworten. Und so hat sich eine richtige Korrespondenz entwickelt, die dem Gedenkbuch zugearbeitet hat, die aber so viel mehr enthält. Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, Berichte von der Flucht und Vorbereitung der Auswanderung, Erinnerungen an Gegenstände, die man mitgenommen hat oder zurücklassen musste, Gedichte, Briefe, die direkt an Berlin gerichtet wurden, einen davon will ich nachher noch nennen. Also ein unglaublicher Schatz und Reichtum an Geschichten, die damals in den frühen 90er Jahren nach Berlin gerichtet wurden, zusammen mit der Frage, warum macht ihr dieses Gedenkbuch, warum macht ihr es erst jetzt und nicht schon viel früher, warum ist es nur eine Liste von Namen und Daten und nicht ein wirkliches Geschichtsbuch mit individuellen Gesichtern, mit dem Ich der Stadt in so vielen Formen. Und zusätzlich, was hören wir hier von Neonazis und ausländerfeindlichen Ausschreitungen auf den Straßen von Rostock und Hoyerswerda, aber auch im Westen natürlich, Solingen und die vielen anderen Fälle, in denen Menschen wirklich zu Tode kamen. Kann ich wieder nach Berlin fahren? Ist das sicher? Habt ihr nicht versprochen, ne, dass sowas nie wieder passieren soll? Und das alles aber in einem Ton vorgetragen, der ganz klar macht, ich gehöre noch dazu. Ich kenne euch, ich weiß, wie ich mit euch reden muss. Und es wird immer wieder belegt durch die Kenntnis des Berlinischen, durch eine topografische Kenntnis. Ich kann mich genau erinnern, wie mein Vater mich da und dahin mitgenommen hat oder wie wir im Sommer baden gegangen sind. Also ich glaube, das gibt's bestimmt auch von anderen Städten, aber in dieser Fülle und in dieser Dichte habe ich das wirklich nur für Berlin gesehen. Und dann hat man eben das Gedenkbuch herausgebracht, damals bei Hendrich und Hendrich. Und die Briefe als Verwaltungsvorgang ins Archiv weggesperrt. Zum Glück hat das Zentrum Judaicum sie aufbewahrt. Und ich war dann vor ein paar Jahren der Erste, der das einsehen durfte. Und wir mussten natürlich lange überlegen, was machen wir mit den Namen. Aber ich hatte das Gefühl, und auch die Archivarin, die Leute wollten ja ihre Geschichten erzählen.
Sie wollten ja dazugehören.
Sie wollten dazugehören. Und sie dürfen in einem Buch über das jüdische Berlin nicht fehlen. Sie haben das jüdische Berlin mit nach Tel Aviv genommen und nach London und nach New York und nach Sydney und Cape Town.
Und kannst du vielleicht noch was dazu sagen? War das deiner Einschätzung nach ein Impuls, der auch von der Stadtgesellschaft mitgetragen wurde oder von der Politik? Oder sozusagen, was, du hattest die Forschergruppe oder sozusagen die treibende Kraft, die dahinter stand, die das gesammelt hat. Kannst du dazu was sagen, um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wer sind denn die Akteure, an die oder die sich hinauswenden aus den Stadtgrenzen von Berlin hinaus in die Welt, wie du es ja gerade gesagt hast?
Also das war durchaus eine Vorgabe des Senats, ein Auftrag des Senats unter Eberhard Diepken an eine Arbeitsgruppe geleitet von Klaus Sühl, der zuvor eine Dokumentation zum Schicksal jüdischer Reichstagsabgeordneter gemacht hat. Da gibt es ja auch ein Denkmal in der Nähe des Reichstages. Und ich glaube schon, dass es in der Politik relativ stark verankert. Dieses Emigrantenprogramm ist bei der Senatskanzlei, also direkt beim regierenden Bürgermeister oder vor kurzem noch der regierenden Bürgermeisterin, angesiedelt und hat immer viel Aufmerksamkeit von der Stadt erfahren. Wenn dann die Besucher kamen, anfangs, das habe ich noch mitbekommen, in den 80er, 90er Jahren habe ich die auch manchmal begleitet bei Berliner Spaziergängen und dann ausgeschwärmt sind, in Schulen gegangen sind und Berliner getroffen haben, um zu denen eingeladen zu werden zu Hause und Kaffee zu trinken. Und da haben sich ganz, ganz viele Beziehungen, vielleicht sogar Freundschaften entwickelt. Deshalb denke ich, es war wirklich sowohl in der Politik wie in der Stadtgesellschaft durchaus verankert.
Und Erinnerung ist ja sozusagen im Kern dieses Ganzen. Also Erinnerung, Gedenken, also vielleicht, da gibt es vielleicht auch Unterschiede. Also was die Stadt oder die Politik der Stadt gedenken möchte und was die angesprochen werden, die sich auch Teil dieses Ganzen sehen, vielleicht jetzt nicht mehr im Stadtgebiet wohnen, sondern in, wie du es auch gesagt hast, Tel Aviv, Buenos Aires, wo auch immer, New York erleben, eben auch Teil davon werden. Und die bringen ja zum Teil auch ihre Erinnerungen mit. Kannst du sozusagen, gab es da Konflikte in diesen Erinnerungsnarrativen? Wie wird da umgegangen mit auch Emotionen? Du hast ja auch gerade gesagt, da waren große Gruppen, da begegnen sich zum Teil Berliner und Berliner oder ehemalige Berliner und ehemalige Berliner oder ehemalige Berliner und Neuberliner. Also sozusagen diese vielleicht auch Spannungsgeschichte, Spannungsbegegnungsgeschichte von Emotionen bis Erinnerung. Kannst du da vielleicht einen Einblick geben?
Also ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist dieses Verhältnis zwischen Gedenken und Erinnern. Es gibt diese Gedenkkultur und Gedenkpolitik, die eben durch Mahnmale, auch Stolpersteine, kleine Mahnmale, individuellere und offizielle Reden und solche Dinge geprägt ist. Die hat ihre Orte, die sind in Deutschland, die beschäftigen sich vor allem auch mit der deutschen Geschichte und mit der deutschen Verantwortung für diese Geschichte, während Erinnern sehr viel fluider ist, sehr viel flüssiger, sehr viel
auch individueller, ne?
Komplexer und eben individueller. Das heißt, du willst ein Gedenkbuch machen oder ein Memorial und machst dann durch diese Briefe eine Kiste auf, aus der dir 100.000 verschiedene Erinnerungen entgegenkommen. Die befassen sich zwar alle mit Berlin, aber da gibt es wunderbare Kindheitserinnerungen von unbelasteter Kindheit. Wir sind so schön aufgewachsen, plötzlich kam der Schock und wir mussten gehen. Bis hin zu, von Anfang an haben sich meine Eltern hier nicht wohlgefühlt, sie kamen aus Osteuropa, sie wurden auch in der jüdischen Gemeinde nicht so richtig anerkannt, sie wurden früh Zionisten, mich haben sie Gott sei Dank nach Palästina geschickt. Also auch da, oder selbst Berlin, man erinnert sich, je nachdem wie die Nachbarn waren, waren die freundlich, dann hat man ein positiveres Bild, als wenn es irgendein Nazi war, der mit Schlägen gedroht hat, und das gab's natürlich auch. Dann hängt sicher auch vom Alter ab, also wer schon vielleicht in einer weiterführenden Schule war, und wirklich Antisemitismus erlebt hat oder gar im Studium, der ist auch sehr viel bewusster gegangen, während natürlich 7-, 8-, 9-jährige Kinder, wenn sie zum ihrem Glück mit den Eltern gehen konnten, eher so unbeschwerte Bilder mitgenommen haben. Dann leben diese Berlin-Bilder aber fort, wie du gesagt hast, an diesen verschiedenen Orten. Es gibt kleine Berlins sozusagen in Tel Aviv, man geht Kaffee trinken, man liest diese berühmte gesprochene Zeitung, wo man also die hebräischen Zeitungen auf Deutsch übersetzt, für die, die es nicht lesen können. Man macht deutschsprachige Vortragsreihen, wie Nadja Tausig in ihrer Wohnung in Tel Aviv. Man hält Schlafstunde, wie man es von zu Hause gewohnt war. Diese Dinge, auch die Kunst, die man vielleicht mitnehmen konnte oder später wieder erwirbt. Man hat Berlin an der Wand, man hat Berlin im Bücherregal und auf dem Schallplattenspieler. Und in der Konzerthalle und richtet sich so ein kleines Berlin ein, das einen auch unterscheidet von dem in Tel Aviv, der aus Warschau kommt oder aus Odessa und einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat. Auch. Es einigt sie vieles, aber es unterscheidet sie halt auch vieles. Und dann gibt's aber dieses Berlin auch auf Australisch und auf Südafrikanisch und auf Argentinisch und auf Kanadisch. Und ich habe einen Brief aus der Antarktis von einer Forschungsstation, wo einer tatsächlich noch eine Berlinerin kennengelernt und dann geheiratet hat, also großartig. Und was sie verbindet, ist ein bestimmtes Bild von Berlin. Dieses Bild ist stark emotional besetzt. Die Emotionen reichen wirklich von Zorn und Wut und Enttäuschung über die Art, wie man behandelt und zurückgewiesen wurde, bis zu so einer Zutraulichkeit, Zugänglichkeit, Zugehörigkeit. Ach, es war doch nicht Berlin, was uns das angetan hat. Es waren die Nazis. Oder nach Deutschland würde ich niemals gehen, aber Berlin ist was anderes. Wenn mein Sohn in Berlin studieren will, dann gut. Also dieses positive Berlin-Bild vom Anfang der Identifikation mit der Stadt, das haben viele mitgenommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass nicht alle Leute auf den Aufruf geantwortet haben. Es gab einige, die kritisch fragen, was wollt ihr, warum reißt ihr diese Wunden auf? Dann kamen aber eher typisch Berlin Verbesserungsvorschläge. Macht doch ein richtiges Erinnerungsbuch mit unseren ganzen Geschichten. Und immer wieder das Angebot zu helfen, zur Verfügung zu stehen, in Schulen zu gehen, mit jungen Leuten zu reden.
Und auch die Nachfrage, wie vielleicht auch mit denen umgegangen werden soll, die nicht mehr da sind. Also ich glaube, in einer Sektion in dem Buch schreibst du auch, dass viele reagieren, dass sie ihr Bild teilen können und sie sich einschreiben wollen, aber sie natürlich genauso wollen, dass an die vernichtete Familienteile eben auch auf eine gewisse Art erinnert werden soll oder dass ihre Namen wenigstens vertreten sein soll. Aber auch so ein Anspruch von, dass sich Berlin seiner eigenen Geschichte bewusst werden soll, ist in einzelnen Briefen ja auch vorhanden. Und damit auch so ein gewisser Auftrag, oder? Aus den verschiedenen Ecken der Welt.
Also am stärksten ist es in diesem Brief, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, von Ernest Growald. Den schreibt er schon zur 750-Jahr-Feier. Und fängt ihn an, also das ist 1987, und er schickt den gleichen Brief dann 91 nochmal, weil er damals auch keine Antwort bekommen hat natürlich. Und er fängt an, liebes Berlin, zuerst einmal möchte ich dir recht herzlich zu deinem 750. Geburtstag gratulieren, was großartig ist natürlich. Und dann sagt er aber, liebes Berlin, wenn du wüsstest, was du meinen Eltern angetan hast. Also gerade er geht nicht um sich, es geht um die Eltern, die er so geliebt hat und die Berlin so geliebt haben. Und wie konntest du zulassen, dass diesen Menschen, die dich so geliebt haben, all dieses passiert, diese Ausgrenzung, dann die Deportation und dann schließlich der Mord. Er kam als Kind mit einem Kindertransport alleine, unbegleitet nach England. Und in seinem Brief spricht er seine eigenen Eltern an. Hört mal, Berlin streckt die Hand aus. Berlin fragt nach uns und möchte gerne, dass wahnsinniger Satz, was geschehen ist, nicht geschehen wäre. Weiß er, dass es nicht geht, seine Eltern sind ja nicht mehr da, aber er fragt, soll er diese ausgestreckte Hand annehmen? Und so wie ich euch kenne, da ihr Berlin so liebtet, nehme ich an, das ja. Und so tut er es dann auch. Und das ist so vielschichtig, da ist so vieles drin, diese initiale Ablehnung, nein, um Gottes Willen. Also das wird noch Generationen dauern, bis wir uns wieder verstehen können oder versöhnen können. Gar. Das ist ja auch, wenn diese Besucher kommen, dann sind die Berliner Zeitungen immer voll von ausgestreckten Händen und von Versöhnung, die stattfindet. Darum geht es den Besuchern nicht. Ich glaube nicht, dass die zulassen könnten, für sich oder gar für ihre Eltern zu sagen, naja, Schwamm drüber oder sowas. Ne? Das geht ja gar nicht. Und genau diesen inneren Konflikt thematisiert Growald in diesem Brief, das finde ich so faszinierend. Und dieses direkt angesprochene, wer soll da antworten? Es antwortet diese wirklich gute und verdienstvolle Arbeitsgruppe. Aber was soll sie denn sagen? Sie bemühen sich wirklich, sie halten den Kontakt aufrecht und er endet den Brief mit dein Amigo aus Sao Paulo. Also es ist wirklich, wirklich faszinierend und ich habe selten so ein bewegendes Dokument gesehen, weil es handelt von Berlin, es spricht Berlin, also es ist die Antwort auf das Ich der Stadt. Ne? Dieses Ich, das vertrieben wurde, kommt jetzt aus Sao Paulo gedanklich zurück und konfrontiert Berlin mit seiner Geschichte.
Ja, ich glaube, daran zeigt sich auch, dass Berlin viel mehr ist als der geografische Raum dieses Stadt, sondern zur Metapher wird, zum Erinnerungspunkt für viele oder noch zu was ganz anderem. Also sich die Stadt herausentwickelt, auch in die Quellen rein, die du ja bearbeitet hast. In dem Buch sieht man das sehr schön, weil du auch so Faksimile-Abdrucke hast und auch Bilder benutzt. Also die Stadt wird zum Wort, die Stadt wird zum auch Bild ganz oft. Also es wurde damit was bewahrt, was vielleicht in der Stadt selbst gar nicht mehr präsent war. Vielleicht kannst du uns in die Quellen vielleicht auch nochmal einfügen, was für die verschiedensten Beantworter des Aufrufes das Berlin war oder was, wohin es sich weiterentwickelt hat, diese Stadt.
Also der Ausgangspunkt ist natürlich die wirkliche Topografie Berlins. Darauf beziehen sich ganz viele. Auch als so ein Punkt, in dem man sagt, ne, damit ihr versteht, ich weiß, worum es geht, ich kenne diese Stadt, wird relativ ausführlich beschrieben, die Orte der Kindheit, Kindergarten, Schule, Umgebung, Nachbarschaft mit Straßennamen. Das hat sowas, wirklich, das ist meins, dazu gehöre ich. Und auch, ich kenne mich aus. Oder sie ganz typisch ist, dass sie verbessern. Fehler, die in Zeitungen gemacht werden. Oder in der Verfilmung von Emil und die Detektive ist das Café an der falschen Stelle, dabei war es doch eigentlich hier. Das ist schon durchaus das reale Berlin, der Ausgangspunkt. Davon nehmen sie in Form von ihren Erinnerungen und von Gegenständen ein Stück mit in diese verschiedenen Orte, wo es dort angereichert wird durch ihre Emigrationserfahrungen. Also Berlin auf Spanisch, Berlin auf Hebräisch, Berlin auf Englisch und so weiter. Dann verdichtet sich's natürlich zu Büchern, die alle kennen. Berlin-Alexanderplatz ist eins, Alfred Döblin, das Meisterwerk von 1930, 1929, ist eins, das immer wieder erwähnt wird. Oder die Namen von Schauspielern oder so Versatzstücke wie ich habe noch einen Koffer in Berlin, das kommt natürlich ständig vor. Also gibt es so eine Art transnationales Berlin, das sich von seinem Ursprungsausort wirklich vervielfältigt hat, in viele anderen Orte und Erinnerungsformen hinein. Es sind Zeichnungen dabei, Karikaturen, es sind diese Gedichte, dieser Brief, der direkt an Berlin gerichtet wird, es sind Gedichte dabei. Unglaublich individuell. Und unter Benutzung dieser klassischen und bekannten, ich habe noch einen Koffer in Berlin, ich bin ein Berliner. Das kommt schon immer wieder vor, aber es hat jeweils eine andere Facette. Und
welche Rolle spielt Sprache dabei? Weil sozusagen du zeigst ja auch, Berlin hat hier auch eine transnationale Geschichte, die hinausgeht in die Welt mit all ihren Sprachen. Und in dieser sozusagen Forschungsarbeit, welche Rolle spielt da Sprache?
Ganz, ganz wichtige. Sie gehen auch immer wieder darauf ein, sie entschuldigen sich für Fehler, die sie vielleicht machen, weil sie als Kinder schon gegangen sind und nicht mehr perfekt Deutsch sprechen. Oder sie sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie auf Berlinisch sozusagen schreiben können, oder zumindest bestimmte Begriffe und bestimmte Wörter und bestimmte Sätze kennen. Sie sagen, dass es ihnen sehr viel leichter fällt, in der neuen Sprache zu schreiben, weil das eine gewisse Distanz zwischen sie und Berlin bringt. Die deutsche Sprache steht halt für die Emotionen, die Sprache der Eltern, die Sprache der Kindheit, aber auch die Sprache der Nazis. Dann mache ich es doch lieber auf Englisch oder auf Spanisch oder auf Hebräisch. Aber 90% der Briefe sind auf Deutsch. Und Stadtsprache, Berlinisch, ist auch so einer dieser Ausweise von Zugehörigkeit natürlich.
Mhm. Und sicherlich hängt es auch mit den Generationen zusammen, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass das natürlich auch einen anderen Zugriff hat, wenn man sich schon hier sozialisiert fühlte.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also je kleiner sie waren, umso weniger spielt es eine Rolle.
Wenn wir uns vielleicht rauszoomen aus dem Zeitraum dieses Entstehen des Gedenkbuches und auch im Hinterkopf behalten, diesen Generationenübergang, der natürlich in den folgenden Jahren stattfindet, verändert sich dann das Berlin-Bild ein wenig? Also es war ja auch eine besondere Zeit, wenn man vielleicht die Jahre danach, gibt es so eine Nachgeschichte von dieser Begegnungsgeschichte, die du uns aufgezeigt hast?
Also erstmal war es in vielerlei Hinsicht eine besondere Zeit, nicht nur für Berlin selbst, sondern auch von außen. Man gratuliert einfach zur Wiedervereinigung. Ach, wie haben wir uns das gewünscht. Zweitens ist es jetzt sehr viel einfacher, in den Osten zu fahren, und im Osten ist nun mal, sind die beiden großen Friedhöfe, Schönhauser Allee und Weißensee, und für viele ist der wirkliche und erste Anlass, nach Berlin zu Besuch zu kommen, nach den Gräbern der Familie zu suchen und dafür zu sorgen, dass sie in einem einigermaßen ordentlichen Zustand sind. Das spielt eine große Rolle, jetzt nicht unbedingt in dieser Korrespondenz, aber das weiß ich von vielen anderen Korrespondenzen, natürlich auch aus anderen Städten. Zugleich ist die Sorge vor Ausländerfeindlichkeit und Ausschreitungen und Neonazis. Dann kommt eine Phase, das reflektiert sich aber genau in Berlin wie draußen. Berlin wird immer attraktiver. Gegen Ende der 90er, Anfang der 2000er unter dem partyregierenden Bürgermeister. Wird zwar gespart wie verrückt, aber andererseits kommt dieses arm aber sexy Bild auf. Also Berlin als Stadt, in der zwar nicht alles klappt und funktioniert, in der es aber viele Freiräume gibt, gerade dann, weil die Industrie weggebrochen ist nach dem Mauerbau und weggegangen auch. Und immer noch, nicht mehr ganz, aber durch die 2000er jedenfalls gibt es dieses Bild, hier kannst du machen, was du willst. Das lockt natürlich viele an, international. Das lockt auch viele Israelis an. Also es entsteht eine ganz neue Gruppe. Dieser Fania Oz war die erste, die über sie gearbeitet hat. Israelis in Berlin. Und auch Kinder und vielleicht Enkel aus diesen Emigrantenfamilien, die dann zum Teil wieder die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, damit ihre Kinder in der Europäischen Union arbeiten und studieren können, aus Israel, aus den USA, von überall her. Da gibt's neue Anknüpfungen und interessante Individuen, die in Berlin auch durchaus im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielen. Was in den letzten Jahren so passiert ist, ist komplexer und wirklich zwiespältig in vielem. Es gibt halt doch auch einen Anstieg von Antisemitismus. Es gibt Antisemitismus von rechts und vielleicht muslimischen Antisemitismus, der sich auf den Straßen stark äußert, jetzt vor allem seit dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza. Das ist schon vorher ein bisschen spürbar und das zerbricht ein bisschen dieses vielleicht auch allzu romantische Bild einer neuen Beziehung von Berlin zum Jüdischen, die vielleicht doch oft, also Berlin ist keine jüdische Stadt, nie gewesen und jetzt schon gar nicht mehr. Aber natürlich, andererseits, ohne das Judentum ist Berlin auch nicht zu verstehen. Und alle diese Anstrengungen, Berlin zu verstehen, wären sinnlos, wenn man die jüdische Geschichte nicht integrieren würde. Und heute nicht, kann man Berlin nicht feiern, wenn man nicht die Präsenz einer vielfältigen jüdischen Gemeinde wieder fördert und unterstützt und ihr beim Kampf gegen den Antisemitismus hilft. Da zweifeln, glaube ich, gerade welche dran, wie ernst wir das wirklich meinen. Das ist schon wieder, also wir könnten einen neuen Brief, liebes Berlin, schreiben. Was ist eigentlich auf der Sonnenallee los?
Aber es sind ja vielleicht auch sozusagen ähnliche, jedenfalls Herangehensweisen, sich sozusagen anzufreunden, sich einzuschreiben in den Jahrzehnten, die danach kamen und auch im heutigen, im gegenwärtigen Berlin. Also sozusagen, das ist ja ganz spannend, dass diese Stadt solche Faszination immer noch hat, dass da auch ein gewisser Impuls, ein gewisses Interesse besteht, sich eben einzuschreiben in eine Stadtgeschichte und wie du es auch gesagt hast, als ein gemeinsames zu verstehen.
Also das hat auch in den letzten Jahren, finde ich, wirklich wunderbar funktioniert.
Ich glaube, damit haben wir ein ganzes Riesenspektrum abgezeigt, was und wie sich sozusagen die Geschichte Berlins durch die Brille einer jüdischen Perspektive vielleicht auch erzählen lässt. Wir sind schon am Ende. Es geht immer schneller, als man denkt. Aber am Ende fragen wir immer jeden Partner oder Partnerin der jeweiligen Folge, wo oder ob es einen Ort gibt, digital oder real, wo man das vielleicht nochmal nachklingen lassen kann, wo man vielleicht Fragen von gestern und auch heute nochmal sich vergegenwärtigen kann, hier vielleicht in Berlin oder eben im digitalen Raum. Hast du da was für unsere Hörerinnen und Hörer parat?
Also einerseits gibt es das Gleis 69. Das ist ein kleines Mahnmal in Berlin-Moabit, versteckt hinter einem Supermarkt und einer großen Straße. Auch nur noch minimal ein Stück Gleis erhalten, das aber an die Deportationen von 1941 erinnert. Finde ich mindestens ebenso wichtig und ebenso beeindruckend wie dieses große Mahnmal am Brandenburger Tor, weil es auch gefördert wurde von einer Bürgerinitiative, die sich tatsächlich Gleis 69 e.V. nennt. Und die wiederum hat eine Website, die ich wirklich empfehlen würde, wo sie alle ihre Ausstellungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden, auch dokumentieren, bis ins Detail. Das weiß ich so gut, weil ich bei der letzten mitgemacht habe. Du kennst das Projekt schon, Brückenallee 33. Es geht um das Haus, in dem die jüdische Familie Freudenheim und der Künstler Hermann Struck gemeinsam mit preußischen Offizieren und dem Leibarzt des Kaisers wohnten, also eine Modell der jüdisch-preußischen, jüdisch-deutschen, jüdisch-berlinischen Integration in der Brückenallee in Tiergarten. Und das wäre der zweite Tipp, da mal hinzugehen gegenüber der Akademie der Künste, sich diesen leeren Ort anzuschauen, der geprägt ist von dieser großartigen modernen Architektur der 50er Jahre und nicht mehr sehen lässt, dass darunter das zerstörte Berlin, auch das zerstörte jüdische Berlin, die Heimat der Familie Freudenheim liegt und einem klar macht, was man eigentlich alles wissen muss, damit man mit Verständnis durch die Straßen dieser Stadt gehen kann.
Ja, herzlichen Dank auch für diese Tipps, die sowohl im digitalen als auch im realen Ort zu verorten sind. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufruft, sich im digitalen, aber auch nach Berlin aufzumachen, um die verschiedenen Zeitschichten dieser Stadt und auch Fragen, wer denn überhaupt diese Stadt gestaltet und sich einschreibt und einschreiben darf, sich diese zu vergegenwärtigen. Ich sage herzlichen Dank, Joachim.
Sehr gerne.
Und ich hoffe natürlich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch du, Joachim, sich zum nächsten ersten Freitag wieder einschalten werden, wenn wir uns dann der Stadt Tel Aviv, seinen Mythen und seinen Geschichten und auch den Personen der Stadt zuwenden werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.